Hallo und willkommen beim Pflegenetz-Podcast, dem Podcast für die Pflege. Am 21. Juni fand die Tagung Pflege Deutschland Österreich statt. Wir hatten die Ehre, Frau Grit Julger als Referentin zum Thema Anforderungen des Gerichts an Pflegesachverständige oder GutachterInnen begrüßen zu dürfen. Im Anschluss hatten wir die Gelegenheit, in einem persönlichen Gespräch tiefere Einblicke zu gewinnen. Ich wünsche euch viel Spaß mit der heutigen Folge.
Ja, liebe interessierte Kolleginnen und Kollegen, im Rahmen unserer heutigen Tagung Pflege Deutschland Österreich von Amts wegen in Stuttgart machen wir jetzt auch Interviews und ich freue mich ganz besonders, dass die Frau Julger uns nochmals zur Verfügung steht. Ich möchte ganz kurz was zu ihr sagen und dann auch auf das Thema, wo wir drauf eingehen. Und zwar, Sie haben gemeinsam mit Ihrem Kollegen, den Herrn Nowak, der auch Richter in Wien ist am Sozialgericht, zum Thema Anforderungen des Gerichts an Pflegesachverständige und Gutachterinnen referiert. Jetzt wollten wir einfach die Zeit nochmal nutzen und da nochmal drauf eingehen. Bevor wir das tun, möchte ich natürlich kurz noch was zu Ihrer Vita sagen. Frau Julger, Sie sind Richterin am Sozialgericht Lübeck. Ja. Sie waren zunächst wissenschaftliche Mitarbeiterin, ich muss es tatsächlich vorlesen, weil es ist doch vieles. Sie waren zunächst wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Universität Hamburg, wechselten dann in die Justiz von Schleswig-Holstein und sind 2008 in die Sozialgerichtsbarkeit, unter anderem verbunden mit Abberufung ans Bundessozialgericht gekommen. Ne? Ja. Sie gestalten regelmäßig sozialrechtliche Veröffentlichungen und Vorträge mit den Themenschwerpunkten Renten, Unfallversicherungsrecht und Einsatz von KI. Letzteres natürlich sehr spannend, auch für uns, da wird sich einiges tun. Sie sind Mitglied in der IT-Kontrollkommission des Landes Schleswig-Holstein und sind Mitglied auch der Ethikkommission im Deutschen Sozialgerichtstag. Da haben wir uns ja auch kennengelernt. Ja, also auch eine spannende Vita. Und dann würde ich einfach sagen, wir haben ja, wie gesagt, dieses Thema gehabt. Was ist von Ihrer Seite aus nochmal als Richterin, also welche Anforderungen haben Sie als Richterin an Pflege, Sachverständige, Gutachter, Ihnen, so aus Ihrer Perspektive?
Ja, ich möchte zunächst auch mal die Zuschauer, Zuhörer begrüßen und mich dafür bedanken, dass ich hier auch ein Forum kriege, mal diese justiziale Sicht zu äußern. Also die Erwartungen, die wir an Pflegesachverständige haben und an das Urteil, an das Gutachten, also sprich diese zwei Punkte, die speisen sich aus der Rolle des Sachverständigen im gerichtlichen Verfahren. Und zwar setzen wir Sachverständigen ein, um gewisse Tatsachen beurteilen zu können, für denen uns das Fachwissen fehlt. Der Sachverständige soll unser Fachwissen ersetzen. Er soll diese Tatsachen beurteilen, die er nur aufgrund seines Fachwissens beurteilen kann und wir nicht. Und diese Lücke füllt er. Und aus dieser Funktion ergibt sich praktisch auch der Strauß der Wünsche, Erwartungen, die wir an die Sachverständigen an sich als Person haben. Natürlich soll ein Sachverständiger unabhängig sein. Das heißt, er darf nicht zu sehr verstrickt finanziell abhängig sein von einer, sagen wir, anderen Organisation. Mhm. Mag sie auf Klägerseite stehen, mag sie auf Klagtenseite stehen.
Also auch die Neutralität.
Die Neutralität ist wichtig. Wenn es, sagen wir mal, sich in einem Bereich von 2%, 5% und auch nicht für diese Pflegekasse wägt, dann kann man da mal sehen, das ist keine finanzielle Abhängigkeit. Aber es ist schon sehr wichtig, dass das da keine Verstrickungen sind und diese Neutralität, die Unabhängigkeit gewahrt wird, weil sonst ist schon die Legitimation, die Akzeptanz des Gutachtens für die Beteiligten nicht mehr gewährt. Okay. Der zweite sehr wichtige Punkt ist natürlich die fachliche Qualifikation. Und die würde ich im Hinblick auf zwei Punkte betonen. Einmal die fachliche Qualifikation, würde ich sagen, in dem Fachgebiet Pflege mit Ausbildung, Studium und natürlich entsprechender Berufserfahrung. Dazu mache ich aber noch mal einen extra Punkt. Ja. Und aber auch, dass man in irgendeiner Weise sich schon mal mit Gutachtenerstellung auseinandergesetzt hat, eine Weiterbildung gemacht hat. Vielleicht hat man aber auch wissenschaftlich gearbeitet, weil es doch ein anderes methodisches Drangehen ist als wenn man jetzt die Pflegedokumentation führt. Und dann natürlich entsprechende Erfahrung, sehr wichtig im beruflichen Bereich, weil man nur dann nach meiner Auffassung wirklich gut einschätzen kann, welche Einschränkungen der Selbstständigkeit und der Fähigkeiten bringt dieses Erkrankungsbild, wir reden nicht gerne von Diagnosen, sondern Erkrankungsbild mit sich. Und ich denke, da braucht man Erfahrung. Es ist schön, wenn diese Menschen auch Erfahrung in der Gutachtenerstellung schon mal gehabt haben. Ich weiß, das ist nicht immer möglich, weil man irgendwann anfangen kann. Aber vielleicht kann man sich bei den ersten 2, 3, 4 ein bisschen Unterstützung suchen oder vielleicht mal einen erfahrenen Kollegen fragen, ob man mal bei ihm mitlaufen kann. Dann natürlich, wir sind im juristischen Bereich, muss man doch eine gewisse Bereitschaft haben, sich doch ein bisschen mal in die Rechtssprache einzuarbeiten. Genauso wie der Richter die Bereitschaft haben sollte, sich in die pflegewissenschaftlichen Begrifflichkeiten und medizinischen Begrifflichkeiten einzuarbeiten, damit dieses Verständnis zwischen Sachverständigen und Gericht, damit sie auf einer Ebene kommunizieren und da keine Missverständnisse entstehen und natürlich die rechtlichen Grundlagen. Was ich so auf der anderen Seite als, sagen wir mal, Soft Skill sehr wichtig finde, es sollten entsprechende kommunikative Tätigkeiten sein, also so Fähigkeiten und auch eine gewisse Empathie, die ist oft bei Pflegefachkräften vorhanden in ihrem Job. Das ist ja ein Job, wo man schon einen gewissen Idealismus haben muss, um den auszuüben. Da und damit auch Verständnis für die Situation des Klägers und das auch entsprechend würdigen kann, aber natürlich darüber hinaus nicht die professionelle Distanz zu verlieren. Das finde ich sehr wichtig. Und dann ein Punkt, das fasse ich kurz zusammen, das nenne ich so Selbstreflexion, wissen, wo die eigenen fachlichen Grenzen sind, das weiß ich auch, und hole mir entsprechende Hilfe. Ich finde, das ist kein Zeichen eines Sachverständigen von Schwäche, wenn er das offenlegt. Oder dieses, was bei Anfängern oft ist, dieses, oh Gott, dann werde ich nicht für voll genommen, die halten mich für kompetent. Ist übrigens auch im Richterberuf so. Nein, das zeigt eine Selbstreflexion, das zeigt Größe, das zeigt Stärke, das ist für mich ein Qualitätsmerkmal. Und ich habe auch sehr erfahrene Sachverständige, in denen dann im Urteil, also nicht nur im Pflegebereich steht, da wusste ich nicht so Bescheid, da habe ich mit dem behandelnden Arzt nochmal Rücksprache, das war nicht eindeutig gehalten. Das muss nur entsprechend im Gutachten offengelegt werden.
Das heißt, wenn ich da ganz kurz einwenden darf, das heißt, für Sie sind ja Sachverständige schon, ich sag mal, der verlängerte Arm des Gerichts, insofern, weil er die Sachkompetenz hat und ihn versucht, das im Gutachten dann auch so darzustellen, schlüssig darzustellen, das ist ja auch ganz wichtig, dass Sie als Richterin dann nachher auch hinstehen können und das auch nachvollziehen können und auch, so wie Sie es vorher ja auch in Ihrem Vortrag gesagt haben, auch vertreten können. Ne?
Ja.
Das heißt, der Sachverständige an sich muss natürlich eine Qualifikation mitbringen. Der Begriff, hatten wir ja auch schon angesprochen, ist ja nicht geschützt in Deutschland.
Genau.
Das heißt, also Sie schauen schon, ob jemand eine qualifizierte Weiterbildung als Sachverständiger, also sich dieses Know-how angeeignet hat, gerade was einerseits juristische Sache anbelangt und andererseits natürlich auch das pflegefachliche und pflegewissenschaftliche Know-how besitzt. Okay, das ist ja, jeder Richter ist da auch ein bisschen anders gestrickt, aber das finde ich schon mal ganz spannend.
Und dann auch seine eigene Arbeit, was ich auch an Richterkollegen sehr schätze, dann zu gucken und sagen, ja, das ist vielleicht nicht optimal in dem Gespräch, das würde ich das nächste Mal anders anpacken. Auch, sage ich mal so, also so eine selbstkritische, gerade Richter, deswegen glaube ich, finde ich das so wichtig, haben ja eine exponierte Stellung, auch gesellschaftlich. Und die können sie aber nur halten, wenn sie auch zugeben für sich selber oder so ist das nicht optimal gelaufen, das nächste Mal müssen wir uns das anders.
Ich finde es aber auch ein ganz wichtiger Punkt, den Sie vorher noch genannt haben, und zwar, dass auch ein Sachverständiger durchaus sagen kann und darf, es tut mir leid, es gibt ja Fragestellen von den Gerichts, also jedes Gericht oder jede Kammer stellt ja Beweisfragen, die es zu erarbeiten gilt. Da ist es aber so, es gibt nun mal manchmal auch Fragestellungen, die kann auch ein Sachverständiger einfach nicht, vor allem wenn es um die zeitliche Einschätzung beispielsweise geht, wenn es betreffend um Pflegebedürftigkeit geht, seit wann ist der Pflegegrad vorhanden, da auch wirklich legitim ist zu sagen, es tut mir leid, das kann ich so tatsächlich aufgrund der Sachlage nicht beantworten. Und es ist besser, wie wenn man da jetzt irgendwas dazu schreibt, ne, wo man dann denkt, könnte vielleicht sein. Also sprich, das geht ja schon in Spekulationen, ja, also sondern da dann wirklich auch sagt, okay, das ist was, das kann ich definitiv so nicht einschätzen. Das hat auch nichts mit Schwäche zu tun, so wie Sie es vorher ja auch gesagt haben, wenn ich jetzt einen Auftrag nicht annehmen kann, weil das einfach auch nicht vielleicht mein Fachgebiet betrifft. Sondern es ist tatsächlich eine Stärke, die man ja auch hat. Und dazu muss man letztendlich stehen, weil es nützt natürlich niemand was, wenn man ein Gutachten zu irgendwas schreibt, wo nachher keiner verwenden kann.
Genau, also ich habe ja viele Ärzte, weil ich auch andere Rechtsgebiete mache, wo halt keine Pflegesachverständige. Da habe ich oft Sachen, die zurückschicken und sagen, nee, aber das kann ich jetzt gar nicht. Manchmal empfehlen sie den Kollegen, manchmal nicht. Also das ist halt, manchmal kann es ja auch nur ein Teilbereich sein. Oder also natürlich gerade der Zeitpunkt. Ich weiß auch, das ist unrealistisch als Gericht, das so auf den Tag. Ja. Also wie gesagt, man kann manchmal so Fixpunkte sagen, das ist also auf jeden Fall zu diesem Zeitpunkt. Davor weiß ich es nicht. Das ist natürlich unbefriedigend für den Kläger, denn er wird im sogenannten Non-Liquid. Wenn man es nicht weiß, wird es für ihn nachteilig sein. Sein das Gericht findet vielleicht noch Tatsachen und macht nochmal eine Nachfrage. Mhm. Aber das ist im Endergebnis ist es so. Ne? Das ist nicht schön, aber so ist es dann.
Okay, was würden Sie sagen, wo legen Sie Wert drauf? Was macht für Sie ein gutes Gutachten aus? Gibt es da irgendwelche Punkte, wo Sie sagen, das ist jetzt was, da werde ich voll mitgenommen, das muss rein meines Erachtens, das erwarte ich von einem Sachverständiger, dass er das mit reinbringt?
Also für mich ist entscheidend, dass ich es verwerte. Also, dass ich es wirklich verwerten kann, weil der Sachverständige ist manchmal mit dabei in der mündlichen Verhandlung, aber nicht immer. Ja. Das heißt, ich muss damit arbeiten, wenn Fragen kommen von den Beteiligten, warum ich das so annehme oder werte und muss das auch in meiner Urteilsabfassung ja entsprechend begründen können. Und ich darf nicht nur schreiben, siehe Gutachten, dem folge ich, sondern das muss auch so in der Begründung sein. Also für mich ist es wichtig, dass es vollständig ist. Das heißt, ich muss wissen, auf welcher Tatsachengrundlage die Bewertung erfolgt. Mhm. Also man muss praktisch die Anamnese schreiben, man muss die Fremdbefunde zusammenfassen, die eigenen Befunde und dann muss man die bewerten. Mhm. Kritisch und natürlich sehr wichtig auch Angaben von Angehörigen, Klägern, besonders bei zurückliegenden Zeiten und auf ihre Stimmigkeit, Plausibilität sozusagen überprüfen. Und dann also wir sagen immer, es muss schlüssig, vollständig, nachvollziehbar sein. Also welche Tatsachengrundlage, wie wurde sie bewertet? Das ist sozusagen in kurz.
Okay. Wollen Sie jetzt nicht unterbrechen? Wollen Sie da noch was anfügen? Ich musste gerade nebenher.
Nein, es ist also
mein Mikro überhaupt geht.
Also schön, wenn keine Rechenfehler drin sind.
Ja, das ist natürlich nicht schlecht, ja.
Aber das... jeder verrechnet sich mal. Also ich finde immer wichtig, dass ich weiß, warum ist der Sachverständige zu dieser Einschätzung gekommen. Mhm. Welches sind die Tatsachen? Hat er alle Tatsachen gesehen und aufgeführt? Also viele Sachverständige machen erstmal so ein das und das und die Befunde und das sind die Tatsachen daraus. Genau. Damit auch man auch sieht, er hat alles gewürdigt, weil sonst kommt die Seite, die sich nicht so einverstanden ist mit dem Gutachten als erstes ran und sagt, ja, aber was ist denn jetzt mit dem Befundbericht so und so und so und so und warum ist der nicht? Oder der Kläger sagt, ja, ich habe da eine halbe Stunde darüber aus, warum kommt das überhaupt nicht drin vor? Und dann hat es schon einen Mangel, das kann man noch mal nachholen, indem man eine ganze Stellungnahme macht, aber also wir sagen immer schlüssig nachvollziehbar und die richtige Anwendung der Module. Ich gebe zu, das ist manchmal schwer. Soweit ich weiß, ist Modul 5 besonders problematisch für viele. Also es war das, wo bei uns die meisten, sage ich mal, Anführungsstrichen Fehler oder Unstimmigkeiten auftraten, wo wir am ehesten mal nachgefragt haben in der Richterschaft bei diesem Modul 5. Aber es ist vielleicht auch von Region zu Region verschieden. Ich habe ja nur so einen kleinen Einblick.
Ja, klar.
Das ist wieder dieses juristische Sprache, Pflegesprache, da kann das ganz stark im Modul 5 doch reinspielen.
Es fällt mir da ganz kurz noch was dazu ein, ganz spontan. Und zwar es ist es ja so, die Begutachtungsrichtlinien, hat mir ja vorher gesagt, es ist ja keine Richtlinie, an die man sich zwingend binden muss. Das heißt, der Sachverständige muss sich daran orientieren, soll sich daran orientieren. Aber es gibt ja Tatsachen oder es gibt manchmal einfach Situationen, wo der Sachverständige, der unabhängige Sachverständige einfach sagt, das ist zwar so in diesen Richtlinien beschrieben, aber aufgrund dessen bewerte ich das abweichend von diesen Richtlinien. Das kommt sicherlich durchaus mal vor und ist auch, sage ich mal, manchmal auch wirklich begründet. Wie gehen Sie mit sowas dann um? Also wenn Sie dem Folge leisten können beispielsweise, wenn das für Sie schlüssig und plausibel ist, ist es dann so, dass Sie sagen, jawohl, in dem Punkt geht es zwar nicht 1:1 mit den Begutachtungsrichtlinien, aber es ist schlüssig und ich sehe das auch so, ich kann dem folgen.
Ja, das ist möglich, aber das liegt an der Rechtsnatur der Begutachtungsrichtlinien, die ja kein Außenrecht, wie wir sagen, also nicht nach außen strahlen, sondern nur intern in diese Begutachtung, in diese Situation in der Verwaltung. Und die haben, ich will das jetzt hier nicht zu juristisch machen und jetzt die 10 Theorien dazu aufzählen, aber so, man sagt, die Verwaltung bindet sich selbst über diese Richtlinien und über diese Selbstbindung soll eine Gleichbehandlung aller pflegebedürftigen Personen passieren. Und darüber gewinnen die so eine Art Außenwirkung über Artikel 3 des Grundgesetzes als Gleichbehandlungsgrundsatz, der auch von den Gerichten grundsätzlich zu beachten ist, um diese Artikel 3. Aber das Gericht ist nicht daran gebunden, das strikt zu machen. Wenn das Gericht findet, zum Beispiel, weil sich einfach die wissenschaftlichen Erkenntnisse mittlerweile in diesem Bereich geändert haben, man da neuere Erkenntnisse hat, dann ist das Gericht, finde ich, sollte es auch davon abweichen. Aber das ist halt, wir sind alle unabhängig. Ich schreibe keinem Kollegen vor, wie er es macht. Aber ich würde dann wahrscheinlich drüber gehen und es gut begründen. Wenn es sich im Ergebnis auswirkt, das weiß man ja nicht. Wir haben ja nicht spezielle Punkte. Und dann soll die Beklagte da in die nächste Instanz gehen und dann kann man da nochmal drüber reden. Aber ich kenne auch Urteile, die drüber gegangen sind, weil sie gesagt haben, es bindet mich nicht und es ist jetzt überzeugender. Ja. Ich soll in dem Gutachten den aktuellen wissenschaftlichen Standard abbilden.
Genau, okay, super. Gut, noch eine Frage und zwar, Pflegesachverständige, sage ich mal, in der Gerichtsbarkeit, das hatten wir schon mal ganz kurz mal erörtert, sind jetzt nicht unbedingt überall selbstverständlich, obwohl, sage ich mal, es gibt ja seit 2020 das Pflegeberufegesetz, wo ja die vorbehaltenen Tätigkeiten aufgeführt sind, worunter das eigentlich auch zählt. Jetzt ist es so, wie gesagt, es gibt, Sie selber haben ja gesagt, in Ihrem Gericht ist es so, dass, ich glaube, zu 90% Pflegesachverständige eingesetzt werden, wenn es gerade um die Ermittlung des Pflegebedarfs oder um pflegerische Themen geht, eingesetzt werden. Das finde ich super. Also auch ich kann nicht klagen. Ich muss sagen, meine Richterinnen und Richter sind auch alle so aufgestellt, aber es gibt tatsächlich immer noch wohl Bereiche, wo das nicht so gesehen wird, was natürlich schade ist. Ne? Wie ist da Ihre persönliche Meinung dazu? Also,
Ich mache jetzt mal einen juristischen Ansatz. Ich glaube nicht, dass Paragraph 4 Pflegeberufegesetz so dahingehend ausgelegt wird, dass zwingend das in der Gerichtsbarkeit als Sachverständige ernannt werden soll, dass das sich auf diese Art der Erhebung des Pflegebedarfs im gerichtlichen Verfahren bezieht. Aber durchaus sehe ich das so, dass es ja was sagt, was zum Beispiel in der Ausübung des Pflegeberufs bestimmten Fachkräften nur vorbehalten ist, also der Pflegefachfrau, dem Pflegefachmann. Und das ist ja schon mal ein Indiz, wo eine besondere Kompetenz besteht und wo ein besonderer Schwerpunkt der Ausbildung. Und das kann man dann natürlich wieder als Eignung, wenn man die Leute sich bewerben, im gerichtlichen Verfahren nehmen und sagen, die sind speziell dafür ausgebildet, die dürfen das nur, das sind schon mal in der Hinsicht meine Experten, sodass das praktisch indirekt wirkt. Ich persönlich finde, dass in den meisten Fällen Pflegesachverständige die bevorzugte Wahl für die Erstellung eines Gutachtens sind, weil sie einfach sie sind näher dran gewesen an der Pflegeperson. Ja. Sie haben viel mehr Erfahrung darin, wie genau sich die Fähigkeiten, Einschränkungen auf einer bestimmten Krankheitsbild halt niederschlagen als jetzt ein Arzt. Es gibt so Ausnahmen, manchmal sind Ärzte ja diesen Weg über Krankenpfleger gegangen, dem würde ich das dann auch noch zugestehen. Aber deswegen halte ich das für sinnvoll und nehme, also für mich ist immer entscheidend, wie sind die eigentlich qualifiziert. Wenn nicht, es sind medizinische Sachverständige und dazu gehören auch Pflegesachverständige. Ja. Es kann ein paar Ausnahmen geben. Also es gibt manchmal so psychische Erkrankungen, rein psychische Erkrankungen oder es ist ein großer Anteil an psychischen Erkrankungen. Da weiß ich, dass einige Pflegesachverständige so machen, dass sie dann das Modul 2 und 3 an den Arzt mit übergeben oder mit einem Arzt nochmal Rücksprache halten, weil der natürlich dann doch, wir gehen ja jetzt nicht mehr vom Bedarf der Pflegeverrichtung aus, sondern dieses, was kann dieser Mensch noch mit dieser Erkrankung, das ist ja eigentlich das, was die lernen. Und da, sage ich mal so, als unterstützende Person, das wird dann auch im Gutachten gekennzeichnet, die haben nochmal Rücksprache mit dem oder so, oder man zitiert was dazu aus medizinischer Hand, aber man kann halt auch so eine Kombi machen. Und wir nennen das Ergänzungsgutachten, wenn die Pflegesachverständige dann sagt, ja, also bei Modul 2 bin ich mir nicht ganz unsicher, dann wird nur für die nochmal eine sogenannte Ergänzung. Das, gut, ist, das ist auch bei Ärzten so, wenn der, wenn es ein komplexes Bild in der Unfallversicherung ist und er sagt, ich brauche noch von einem Radiologen nochmal eine genaue Auswertung dafür. Das ist überhaupt kein Problem, das wird dann im Rahmen mit eingeholt. Das ist dann so.
Okay, gut, das ist aber ja, sage ich mal, legitim und auch in Ordnung. Das sehe ich jetzt persönlich jetzt mal aus meiner Sicht jetzt auch nicht als irgendwie, dass man jetzt die Pflege aushebelt, sondern es ist ja ganz legitim zu sagen, okay, da gibt es auch noch mal einen Bereich, auch wenn es auch vom, von der Pflegesachverständigen oder vom Pflegesachverständigen auch rückgespiegelt wird. Das sind ja manchmal auch Beweisfragen, wo drin steht, würden Sie noch ein anderes Gutachten und ja, in welchem Fachbereich vorschlagen. Ne? Das ist oft auch in den Beweisfragen drin. Okay, kommen wir zu unserer letzten Frage.
Wir haben ja jetzt noch nicht über den 109er gesprochen.
Der 109er, ja, der kam jetzt vorher auf, tatsächlich in der, also in der Veranstaltung. Der 109er SGG, also das heißt das ärztliche Sachverständige dazu.
Ich glaube, das ist einfach so ein Relikt aus einer Zeit, als es, ich sage, dieses Berufsbild Pflegesachverständige noch gar nicht für sich gab. Das SGG ist ja auch jetzt nicht uralt, aber auch nicht brandneu. Ja. Und an die Arbeitswelt jetzt angepasst oder neue Berufsbilder. Und ich weiß es jetzt nicht genau, aber ich habe so die Vermutung, dem Gesetzgeber, der hatte das nicht so auf dem Schirm, weil es einfach jetzt erst kommt die Masse an 109er Verfahren, weil die sind ja natürlich teuer, man muss das vorstellen. Aber ich würde auch dafür plädieren, einfach aus Sicht des Klägers, wofür dieses Gesetz ja auch da ist, seine Rechte zu schützen. Denn er kann ja gar nicht einen kompetenten Sachverständigen benennen, wenn er nur Ärzte hat. Da muss man so Hilfskonstruktionen bilden, wie es wird ein Arzt ernannt, der arbeitet dann mit einer Pflegekraft, Pflegesachverständigen zusammen, ist nach außen und sagt dann, die habe ich mir zur Hilfe genommen bei dem. Also muss man so eine Hilfskonstruktion und ich halte das nicht für sinnvoll. Ich würde auch für eine Umformulierung. Das macht überhaupt keinen Sinn aus meiner Sicht.
Also der Tenor war ja auch jetzt vom, von den Teilnehmerinnen, dass man da natürlich ansetzen muss. Sowohl, auf, wir haben ja die österreichische Seite ja auch mit drin gehabt und auch da gibt es noch ein bisschen Handlungsbedarf, aber auch aus deutscher Sicht. Und das finde ich ganz spannend und es wird hoffentlich auch aus dieser Veranstaltung dann heraus vorgehen, dass man da aktiv wird. Ja, unsere letzte Frage. Und zwar, können Sie denn vielleicht eine Prognose abgeben, das ist ja immer ein bisschen schwierig, wird, sage ich mal, der Bedarf an Pflegesachverständigen zunehmen vielleicht? Oder meinen Sie so, es bleibt vielleicht auf dem Level? Ich meine, Sie hatten ja jetzt gerade schon angedeutet, mit dem 109er könnte vielleicht da auch
ein Zuwachs. Ja, da kommt ein Zuwachs.
Das ist die eine Frage. Und die andere war jetzt noch, Sie sind ja auch mit KI beschäftigt, also künstliche Intelligenz. Gibt es, falls Sie da was dazu sagen dürfen, denn da schon irgendwelche Tendenzen, was vielleicht für Sachverständige relevant ist oder dass man da irgendwie bei der Gutachtererstellung mit künstlicher Intelligenz sich schon Überlegungen anstellt, weil wir ja auch vorher ja gehört haben, die Verfahren dauern ja ewig lang. Nicht in allen Bereichen, aber halt vor allem sind die Pflegebedürftigkeit ist so, aus verschiedenen unterschiedlichen Gründen. Ja, also was können Sie da dazu noch sagen?
Also es ist so, dass wir gerade dieses Jahr in Schleswig-Holstein, und ich habe das auch von einem anderen Bundesland jetzt gehört, aber das weiß ich nicht mehr, wir so einen merklichen Anstieg an Eingängen im Pflegeversicherungsrecht haben, also an Angelegenheiten. Wir haben ja nicht nur in diesem Rechtsgebiet die Pflegegrad, also ich nenne das jetzt Pflegegradfeststellung. Es ist natürlich bei uns eine Klage auf eine bestimmte Leistung, dass man Leistungen dieser Pflegestufe haben möchte. So geht das bei uns, aber das sind jetzt rechtliche Details. Aber wir haben natürlich auch noch andere, klar, aber das ist generell die Eingänge nach oben gehen. Okay. Wir können das auch durchgängig durch alle, wir sind 4 Sozialgerichte der ersten Instanz in Schleswig-Holstein. Im Moment können wir das noch nicht beurteilen, ob das jetzt so ein Berg, eine Welle ist, die vielleicht auch irgendwie aus einem Covid-Corona-Stau noch jetzt in der Abarbeitung ist. Weil die Klageingänge sind natürlich immer vom Widerspruchsausschuss abhängig. Wir haben immer so eine Wellenbewegung, wenn der Widerspruchsausschuss getagt hat, der verschiedenen. Oder ob das sich wirklich so stabilisiert auf diesem Niveau bis zum Jahresende, das müssen wir gucken.
Okay.
Aber ich denke, wir müssen uns nur die demografische Entwicklung und den medizinischen Fortschritt anschauen, was möglich ist. Und da brauche ich, glaube ich, doch keine Zukunftsforscherin zu sein. Es wird zunehmen von pflegebedürftigen Personen. Damit werden auch die Verfahren automatisch zunehmen. Selbst wenn wir sagen, die bleiben immer, weiß ich nicht, bei 5.
Ja, ja.
Ich weiß keine, wie viel Prozent der Widersprüche jetzt ins Klagverfahren gehen. Es bleibt dabei, wenn sich die absoluten Zahlen heben, werden sich auch die Prozentzahlen also absolut heben. Und dementsprechend brauchen wir die Sachverständigen. Die haben ja nur eine beschränkte Kapazität. Und ich denke, dass da der Bedarf dann zunehmen wird, dass es durchaus ein Beruf ist, dem noch Zukunft beschert ist. Und jetzt zur zweiten Frage, die ja mit dem auch im Zusammenhang steht, wird sich denn das Berufsbild überhaupt noch so erhalten? Also es ist ja so, dass man hinsichtlich KI und ihrer Entwicklung jetzt nicht wirklich auf einen großen Zeitraum was vorhersagen kann. Die machen Sprünge zu Zeitpunkten, die auch Wissenschaftler, die sich damit noch viel besser auskennen als ich, die wirklich in diesem Bereich forschen, Informatiker auch nicht so vorausschauen können. Die können gewisse Einschätzungen geben. Ich würde sagen, dass es zurzeit technisch die KI nicht in der Lage ist, vollständig ein Gutachten mit allem, was da ist, also wenn sie den da abfilmen, mit dem Gespräch für das zu erstellen, das ist technisch. Kann sein, dass es da erste Ansätze gibt. Ich erinnere mich an die erste KI, die versuchte, Therapeut zu spielen, was sehr scheiterte, weil trotz Eingabe der Daten sie dem Patienten, der über 70 war und schwer an MS erkrankte, vorschlug, sich nicht so wohl zu fühlen in seinem Nichtstun und gefälligst wieder mit seiner Arbeit anzufangen.
Okay.
Also daher ist da noch Entwickler. Ich denke, ist ausbaufähig. Ich denke, es ist unterstützende Anwendung. Und ich glaube auch, dass es in der Sozialgerichtsbarkeit, also jetzt unser Justiz, nicht der erste Bereich sein wird, weil es gibt ja in der ordentlichen Gerichtsbarkeit diese KI zur zum Beispiel der Fluggastrechte. Frauke ist sehr bekannt, dann gibt es was mit Mietstreitigkeiten. Ja. Und man hat versucht, das zu übertragen auf die Sozialgerichtsbarkeit nur für ein Rechtsgebiet. Man hat schon festgestellt, ein Rechtsgebiet ist viel zu groß und man hat noch keinen Ausschnitt gefunden, der rechtlich so gleich läuft und nicht so verschiedenartig ist in den Facetten, in denen man das überhaupt zurzeit so programmieren könnte. Und ich denke, das kann man auch auf die Erstellung eines Gutachtens übertragen, weil die Menschen zu vielfältig sind, noch zu sehr, das schafft sie noch nicht mit den Daten. Ich denke aber, gerade weil wir auch mehr als unterstützende Tätigkeit ist da durchaus Potenzial. Vielleicht kann sie bestimmte bildgebende Befunde auslesen. Vielleicht kann man auch sagen, dass da gewisse kognitive Fähigkeiten besser abgetastet werden, wenn sich die KI auf Antworten einstellen kann und flexibel reagieren kann, vielleicht in sowas. Oder die KI macht die Anamnese selbstständig, schreibt da mal einen Text vor oder vergleicht Befunde miteinander und zeigt Widersprüche auf. Also ich denke, in diesem Bereich wird sich das primär erstmal schon in diesem unterstützenden Bereich, aber ich kann jetzt auch nicht ausschließen, dass das einen Sprung macht. Dafür bin ich einfach keine Informatikerin. Okay. Es ist auch nicht geplant, bei uns jetzt den Gutachter zu ersetzen. Ich merke immer nur, und da sollte man, also man sollte immer zuerst auf die ordentliche Gerichtsbarkeit schauen. Ja. Da wird viel getestet, da wird jetzt auch eine Online-Klage mit einklicken. Da ist ein Pilot gerade vom Bundesministerium für Justiz, der ist noch nicht dran, aber die sind dabei.
Okay.
Und gucken, da kann man auch gucken, wie es sich dann in die Sozialwissenschaft entwickelt.
Ja, es bleibt spannend.
Ja, hier.
Ich bin gespannt, wie es sich entwickelt. Und ich sage jetzt mal ganz herzlichen Dank, dass Sie sich nochmal bereit erklärt haben, nochmal ins Detail zu gehen. Ja, und ich wünsche Ihnen einen guten Heimflug. Ne? Sie müssen jetzt noch zurückfliegen.
Ja. Mit schlechtem Gewissen.
Ja.
Aber ich bin 12 Jahre nicht geflogen. Ich glaube, es geht.
Nein, das passt alles. Wir sind ja froh, dass Sie jetzt, sag ich mal, heute auch die Zeit gefunden haben, hier zur Verfügung zu stehen, auch den Vortrag zu halten. Herzlichen Dank.
Ja, vielen Dank.
Ja, das war es auch schon wieder mit der heutigen Folge Pflegecast. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, freuen wir uns, wenn Sie unseren Podcast abonnieren.
Weitere Informationen zum Thema Pflege und allem, was dazugehört, finden Sie auf unserer Webseite www.pflegenetz.at oder unserem YouTube-Kanal Pflegenetz und unseren Social-Media-Kanälen. Alle Links zur aktuellen Folge sowie unseren Webseiten finden Sie in der Beschreibung. Bis zum nächsten Mal.